Die 1920er Jahre waren eine große Party. Die Wirtschaft boomte. Viele konnten sich zum ersten Mal ein Auto oder einen Kühlschrank leisten. Und alle tanzten. Und alle glaubten, so geht es immer weiter. Umso größer war der Schock, als 1929 die Börse an der Wall Street zusammenbrach und die ganze Welt in eine Wirtschaftskrise stürzte. In den USA reagierte US-Präsident Franklin Delano Roosevelt 1933 mit einem großen Staatshilfeprogramm auf die Krise.
I pledge myself to a new deal for the American people.
Der New Deal wurde zum Symbol für den Staat, der in die Wirtschaft eingreift, von den einen verteufelt, für andere immer noch ein Hoffnungsmodell. 80 Jahre New Deal. Darüber spreche ich mit dem Historiker Ronald D. Gerste und dem Wirtschaftshistoriker Harold James. Mein Name Christoph Kellenberger.
SRF 4 News. Zeitblende.
Am 4. März 1933 trat der frisch gewählte US-Präsident Franklin Delano Roosevelt vor das Mikrofon.
So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself.
Das Einzige, wovor wir Angst haben müssen, ist vor der Angst selbst, sagte Roosevelt. Ronald D. Gerste, Sie haben sich als Historiker intensiv mit der Regierungszeit von Roosevelt auseinandergesetzt. War das das Wichtigste, was Roosevelt zu Beginn seiner Amtszeit tun musste, wieder Hoffnung geben?
Ja, ich denke schon, das war das Wichtigste. Das Land brauchte vor allen Dingen eine psychologische Führung. Die Situation im März 1933 war wirtschaftlich, aber auch psychologisch verheerend. 15 Millionen Amerikaner ohne Job. Nochmal eine genauso große Zahl von Amerikanern, die in Halbtagsstellungen waren. Die Industrieproduktion war zurückgegangen, die Banken waren pleite gegangen. Die Menschen fürchteten um ihr persönliches Vermögen, um ihre Spareinlagen. Und sie hatten bis zu diesem Zeitpunkt niemand, der ihnen den Eindruck gab, es könne besser, es könne anders werden. Und das ist eigentlich Roosevelts große historische Leistung, dass er gleich von Anfang an, also vom Tag der Amtseinführung, der damals übrigens noch im März und nicht wie heute im Januar lag, die Menschen gesagt hat, passt mal auf, wir können es schaffen, wir müssen an uns selber glauben, wir dürfen nur nicht uns vor Furcht von diesen Herausforderungen abbringen lassen. Der Faktor, dass jetzt jemand das Heft in die Hand nimmt, das Land aus der Krise führt, das hat er vom ersten Tag an vorgegeben.
Hatte denn Roosevelts Vorgänger Hoover nichts gegen die Krise gemacht?
Roosevelts Vorgänger Herbert Hoover hat auch einige magere staatliche Programme versucht einzuleiten. Aber er hat den Menschen nie das Gefühl gegeben, dass mit ihm eine Wende zu erzielen war. Das sieht man zum Beispiel auch an der Sprache. Die Menschen sprachen von Hoover-Wills, wenn sie diese heruntergekommenen Wellblechhütten nannten, in denen Obdachlosen lebten. Sie sprachen von Hoover-Decken, wenn sie eine Tageszeitung meinten, mit denen man sich zudeckte und kein Heim hatte. Hoover galt für viele nach 4 Jahren seiner Amtszeit als ein Mann, der immun war gegenüber dem Leiden der von der Depression betroffenen Menschen. Und das ist wahrscheinlich auch gar nicht so falsch, denn Hoover war ein Multimillionär aus eigener Kraft als Geologe, zu viel, viel Geld gekommen. Und man hat in seiner Amtsführung eigentlich nicht den Eindruck gehabt, dass er wirklich richtig weiß, was im Lande los ist. Er hat auch wenig Fahrten unternommen, wenig Kontakt zu wirklich ganz armen, von der Depression betroffenen Menschen gesucht. Und deswegen war das so ein großer Kontrast, als Roosevelt nach dem Wahlkampf, den er ja und nach der Wahl, die er 1932 sehr, sehr deutlich gegen Herbert Hoover gewonnen hat, sein Amt antrat und einen ganz neuen Führungsstil verkörperte.
Roosevelt hat ja dann eben den sogenannten New Deal propagiert. Was genau war dieser New Deal?
Also zunächst mal war es ein Stück Wahlkampf. Den Terminus hatte eingeführt bei der Demokratischen Convention, dem Wahlparteitag 1932. Das ist ein Begriff, der aus der Pokersprache kommt, dass die Karten neu verteilt werden, dass man eine neue Chance hat. Und genau das wollte er auch damit ausdrücken. Er wollte andeuten, dass es jetzt einen neuen Anfang gibt. Und in diesem Anfang, und das war sicherlich neu für die USA, würde der Staat eine ganz gewaltige Rolle spielen. Der Staat würde jetzt eingreifen, würde Programme initiieren, er würde die Führung übernehmen, indem sie zum Beispiel Arbeitsbeschaffungsprogramme initiiert, indem zum Beispiel das Sterben der Banken verhindert wird. Die allererste Amtshandlung von Roosevelt war ein sogenannter Bank Holiday, dass die Banken mal jetzt für einen Tag geschlossen waren, damit dieser Run auf die Privateinlagen, der gerade damals lief, weil die Menschen um ihre paar Dollar auf dem Bankkonto fürchteten, dass das ein Ende hat. Ferner, dass Beschäftigungsprogramme eingeleitet wurden, zum Beispiel für junge Leute, die für einen Dollar oder ähnlich kleine Summen angestellt wurden im Rahmen zum Beispiel des sogenannten Civilian Conversation Corps, CCC, um beispielsweise Parks zu säubern. Er legt ein ganzes Bündel von Maßnahmen vor. Das berühmteste vielleicht die sogenannte Tennessee Valley Authority, TVA, wo in einer wirtschaftlich zurückgebliebenen Region Kraftwerke gebaut werden müssen, wo also Leute eingestellt wurden, wo man zwei Fliegen versuchte mit einer Klappe zu schlagen. Einmal die Arbeitslosigkeit, wenn nicht zu beseitigen, so doch zu mindern, und zum anderen strukturelle Verbesserungen einzuführen, von denen man heute noch profitiert. Das beste und sichtbarste Beispiel ist sicherlich die Golden Gate Bridge in San Francisco.
Das heißt, eine ganze Reihe von Beschäftigungsprogrammen, Arbeitsmaßnahmen und Wirtschafts- und Sozialreformen.
Richtig. Es war ein ganzes Paket. Was das Bemerkenswerte meiner Einschätzung nach ist, es war kein fertiges Programm. Roosevelt ist an diesem Tag, an dem er vereidigt wurde und den Menschen sagte, sie bräuchten keine Furcht zu haben, ist keineswegs mit einem fertigen Programm angetreten. Es war keine klare, durchgedachte Linie, sondern es war ein großes Experimentierfeld. Aber das Herausragende ist, er hatte halt den Mut zu experimentieren und er und seine New Dealer, also seine Berater, sein Kabinett, hatten dann gegebenenfalls auch mal den Mut zu sagen, so geht es nicht weiter, wir müssen was anderes machen. Everybody working in this town and it's worth me night and day. Yes, that mean working too.
Had work for the WPA. Was hier Casey Bill Weldon besingt, ist die WPA, die Works Progress Administration, eines von vielen Abkürzungsungetümen des New Deal. Es gab den AAA, den Agricultural Adjustment Act, und die NRA, die National Recovery Administration, und noch viele mehr. Alle diese Programme hatten also Abkürzungen. Das klingt nach ziemlich viel Bürokratie auch, Ronald die Gerste.
Ja, es war ziemlich viel Bürokratie. Das war natürlich auch ein Teil der Arbeitsbeschaffung. Viele Menschen wurden jetzt in Regierungsbehörden eingestellt und Washington als Hauptstadt erblühte damals auch, weil plötzlich neue Ministerien entstanden sind. Es war viel Bürokratie und das war natürlich auch ein Punkt, der Roosevelt Kritik einbrachte vom politischen Gegner und von jenen, die glaubten, dass der Staat nicht der oberste Arbeitsbeschaffer sein sollte.
Auf die Kritik kommen wir später noch genauer zu sprechen. Schauen wir zuerst einmal darauf, dass es ja alles ziemlich schnell ging. Vieles wurde in den ersten 100 Tagen beschlossen. Wie konnte das so schnell gehen?
Roosevelt hatte nicht allein die Wahl von 1932 für sich gewonnen, also die Präsidentschaftswahl, sondern mit ihm, on his coattails, wie man im Englischen so schön sagt, also an seinen Frack-Ansätzen sozusagen, waren breite demokratische Mehrheiten in beide Kammern des Kongress ist eingezogen. Im Repräsentantenhaus und im Senat hatten die Demokraten eine Mehrheit, die schon lange nicht mehr und wieder noch oft in der Zukunft nicht wieder. Und er hatte halt diesen Luxus, über den kaum ein Präsident in der Moderne verfügt hat, dass, was immer er jetzt einleitete, vom Kongress umgehend abgesegnet wurde.
Dazu kam ja, dass Roosevelt schon bei seiner Antrittsrede um größtmögliche Kompetenzen gebeten hatte, um diesen Krieg, wie er es ausdrückte, gegen die Krise zu führen. I shall ask the Congress for the one remaining instrument to meet the crisis. Broad executive power to wage a war against the emergency as great as the power that would be given to me if we were in fact invaded by a foreign foe. Ging es unter diesen Umständen immer demokratisch zu und her?
Franklin D. Roosevelt hatte umfangreiche Machtbefugnisse bekommen, die natürlich auch, wie es sich in einer Demokratie gehört, dann auf Kritik stießen. Viele politische Gegner haben ihm vorgeworfen, sich zum Diktator aufzuschwingen. Im Großen und Ganzen muss man sagen, es gab natürlich den einen oder anderen Exzess, aber von seiner Linie, dass hier ein starker, mit Vollmachten ausgestatteter Demokrat an der Regierungsspitze steht, ist er denn glücklicherweise doch nicht abgewichen.
Roosevelt nutzte auch die neuen Informationstechnologien, ließ zum Beispiel das Bauen von Autobahnen am Fernsehen bewerben.
Vital to the communities which they serve are the thousands of miles of highways, constructed and improved by the Works Program. The need for first-class highways grows constantly, as the automobile and the motor truck become increasingly important in both city and rural commerce.
Und Roosevelt informierte das Volk auch am Radio in seinen sogenannten Fireside-Chats immer wieder genau darüber, was die Regierung beschlossen hatte oder plante.
We have provided the machinery to restore our financial system, and it is up to you to support and make it work. It is your problem, my friends, no less than it is mine. Together we cannot fail.
Wie wichtig war dieses ständige Informieren der Bevölkerung, Ronald de Gerste?
Ich denke, das war das A und O des New Deals und das Geheimnis, wenn man so will, von Roosevelts Erfolg. Er konnte den New Deal nur erfolgreich durchziehen, wenn die Menschen im Lande davon überzeugt waren, dass es aufwärts ging. Und Roosevelt war ein Meister in der Propaganda, ein Meister auch sich selbst als Staatsmann zu verkaufen. Und die Menschen, die ja relativ immer weniger werden, die das noch miterlebt haben, die 30er Jahre, sind noch heute teilweise sehr angetan, teilweise geradezu gerührt, wenn sie über Roosevelt und seine Epoche sprechen, weil sie hatten wirklich den Eindruck, da ist ein Präsident, der spricht zu mir direkt, der kommt alle paar Wochen in unser Wohnzimmer im Rahmen dieses Fireside-Chats, das aus dem Radio erklingt. Roosevelt war ein sehr geschickter Verkäufer seiner Politik und die Fireside-Chats und seine anderen Auftritte, die ja immer nach dem gleichen Schema abliefen, optimistisch strahlender Präsident mit dem Zigarettenhalter, das war Politpsychologie allererster Güteklasse.
Seine Kritiker haben ihm vorgeworfen, er sei halt ein Populist gewesen.
Das war er sicherlich auch, aber das musste er auch sein. Dass er diese Wirkung hatte, muss man natürlich auch ein bisschen vor dem Zeithintergrund verstehen. In unserer Epoche sind wir Politikern gegenüber grundsätzlich eher misstrauisch, es herrscht Zynismus vor. In den 30er Jahren war das noch anders. Wenn der Präsident zur Bevölkerung sprach, da hörte man hin, das wurde aufgenommen, genauso wie in anderen Ländern auch Präsidenten oder halt auch Diktatoren über dieses ja noch neue Medium Radio sich an die Bevölkerung machten und damit eine immense Wirkung erreichten. Es war nicht das Radio allein. Bedenken Sie damals, das wichtigste Unterhaltungsmedium war das Kino. Und bevor man seinen Film sah, gab es die Newsreels im Deutschen, die Wochenschau genannt. Und auch da wurde ja regelmäßig verkündet, da sah man Bildern von Highways, die gebaut wurden, von Staudämmen, die gebaut wurden. Und man sah diesen immer optimistisch wirkenden Präsidenten, wie er hinter seinem Schreibtisch saß, neue Gesetze, neue Verordnungen unterzeichnete. Die Menschen gingen aus dem Kino und wussten, es geschieht was, es geht aufwärts. Das war keineswegs unbedingt in der Realität so. Die gleichen Leute, die begeistert aus dem Kino kamen, hatten deswegen keinen größeren Scheck in der Post, aber das Gefühl war da. Und da war Roosevelt Meister und das nicht nur auf wirtschaftspolitischen Gebiet, sondern später, Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre, halt auch als es ging, die Amerikaner auf seine außenpolitische Linie einzuschwören.
Bleiben wir beim New Deal. Da gab es auch sonst einige Kritiker, zum Beispiel den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Alfred Landon, der bei den Wahlen 1936 gegen Roosevelt antrat.
After 3 years, it must be obvious to everyone that waste and extravagance do not make jobs.
Nach 3 Jahren zeige sich, dass Geld herausschleudern keine Arbeitsplätze schaffe, sagte Landon. Landon hatte bei den Wahlen 36 dann aber keine Chance gegen Roosevelt. Dann waren die Kritiker des Präsidenten und des New Deal klar in der Minderheit.
In der Tat, die Wahl von 1936 ist eine der sogenannten Erdrutschwahlen, wo der Herausforderer nur ganz wenige Bundesstaaten gewonnen hat. Ja, die Kritiker Roosevelts waren in der Minderheit, was sich politisch auch dadurch bemerkbar machte, dass die Republikanische Partei jetzt zu einer Minderheitspartei wurde. Man muss allerdings noch hinzufügen, es gab auch da gewisse Spaltungen. Nicht jeder Republikaner war grundsätzlich gegen den New Deal. Wer miterlebte, dass in seinem Wahlkreis es in der Tat aufwärts ging, dass im eigenen Wahlbezirk plötzlich etwas gebaut wurde mit Staatsmitteln, der war in der Kritik am New Deal wesentlich leiser. Roosevelt hat das gut verstanden, die Kritiker auch in eine, ich will mal sagen, etwas unpatriotische Ecke zu drängen. Er hat nach der Wahl 1936 oder im Vorfeld der Wahl 1936 bereits gesagt, dass er mit Hass verfolgt wird von bestimmten Kräften. Damit meinte er zum Beispiel Großindustrielle, meinte Banker, und dass er diesen Hass willkommen heiße, dass er bereit sei, das auszufechten. Und das war eine Einstellung, die bei vielen der einfachen Amerikaner, die nach wie vor mit großen wirtschaftlichen Sorgen zu tun hatten, starken Eindruck machte.
Dann glaubten die meisten Amerikaner, Roosevelt sei der Richtige, um die USA aus der damaligen Wirtschaftskrise zu bringen.
Die Mehrheit der Amerikaner war relativ schnell nach Roosevelts erstem Amtsantritt im März 1933 überzeugt, dass hier ein Präsident im Weißen Haus saß, der sie aus dieser Wirtschaftskrise herausbringen würde. Es gab natürlich dann im Laufe der nächsten Jahre auch gelegentlich mal wieder Unzufriedenheit, weil es nicht schnell genug ging. Aber insgesamt hatte Roosevelt in all den Jahren einen massiven Rückhalt bei der Bevölkerung.
Und dieses positive Bild, ist das auch heute noch in den Köpfen der Amerikaner?
Roosevelt gilt heute als einer der großen Präsidenten. Es gibt ja in den USA die beliebten Presidential Rankings, wo entweder Profihistoriker oder auch repräsentativ befragte Bürger die Präsidenten in so einer Art Rangliste einordnen. Und da taucht Roosevelt eigentlich immer unter den großen vier auf, zusammen mit Washington und Abraham Lincoln. Das heißt, dieser Mythos Roosevelt, der hat sich bis heute gehalten. Aber im Zuge der Entwicklung, dass wir Politiker halt nicht mehr so unkritisch sehen, wie es vielleicht in den 1930er Jahren noch war, weiß man heute halt auch seine Schattenseiten wahrzunehmen, seine menschlichen Schwächen und auch die Fehler, die er gemacht hat, sind heute bekannt. Nichtsdestotrotz hat das an der historischen Einschätzung von Roosevelt wenig geändert.
Sagt der Historiker Ronald D. Gerste. Sie hören die Zeitblende zu 80 Jahre New Deal. Mein Name Christoph Kellenberger. Wir bleiben gleich in der Gegenwart und fragen, was halten die Ökonomen heute vom New Deal? Ist der New Deal gar ein Modell für die heutige Krise? Darüber spreche ich mit Harold James. Er ist Wirtschaftsprofessor an der Princeton University in den USA. Harold James, war der New Deal vor 80 Jahren aus heutiger Sicht erfolgreich?
Es war wirklich eine Mischung. Also es war, was man in Englisch Trial and Error nennt, Versuch, aber auch Scheitern. Also einige Sachen sind sehr erfolgreich gewesen, einige Sachen sind nicht erfolgreich gewesen, einige Sachen sind widerrechtlich gewesen. Also es ist ein ganz großes Paket von Einzelmaßnahmen und man müsste eigentlich die Einzelmaßnahmen individuell prüfen.
Was war denn aus Ihrer Sicht erfolgreich?
Also das Wichtigste, und das ist noch immer, glaube ich, eine Lehre für die Gegenwart, ist, dass die amerikanische Währung vom Goldstandard abgegangen ist. Und dadurch hat man mehr Flexibilität gehabt, aber auch durch die Abwertung wurde die Geldpolitik aufgeweicht und es gab einen geldpolitischen Stimulus, den man vorher nicht gehabt hat, also in der Weltwirtschaftskrise 30, 31, 32.
Wie hat sich das genau positiv ausgewirkt, diese Ablösung vom Goldstandard?
Die Preise sind in Amerika gestiegen und dadurch ist der Deflationsdruck, der eigentlich für die krisenhafte Entwicklung vorher verantwortlich gewesen ist, verschwunden. Das war ein Teufelskreis, wo Agrarpreise gesunken sind, die Bankenkredite wurden zurückgezogen, die Banken sind dann kollabiert. Also dieser Kreis wurde durch die Währungsabwertung unterbunden.
Sie haben gesagt, es hat auch ganz viele Maßnahmen gehabt, die nichts gebracht haben. Können Sie ein Beispiel machen?
Ja, vor allem Es war ein gewaltiger Versuch in den ersten Phasen des New Deals, den italienischen Modell des Kooperatismus, also des faschistischen Kooperatismus, auf die Vereinigten Staaten in dem demokratischen Rahmen zu übertragen. Preise sollten fixiert werden, es wurden Kartelle geschaffen, es sollte wirklich eine gelenkte Wirtschaft entstehen. Aber dieser Versuch, das war der National Industrial Recovery Act, wurde am Ende durch den obersten Gerichtshof, den Supreme Court, unterbunden.
Und all die Konjunkturmaßnahmen, die Arbeitsbeschaffungsprogramme, die riesigen Bauprojekte, hat das geholfen, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen?
Das war nicht das Wesentliche an dem New Deal. Also das waren Publicity-Maßnahmen, wo man zeigen wollte, dass der Staat etwas macht. Und einige von diesen Projekten, die wären sowieso entstanden. Also zum Beispiel das berühmteste vielleicht, Tennessee Valley Authority.
Also dieses Projekt, wo man einen riesigen Staudamm gebaut hat.
Genau, das ist eigentlich nicht etwas, was nur vom New Deal folgte.
Heute ist die USA wieder in einer großen Wirtschaftskrise. Nobelpreisträger Paul Krugman spricht denn auch von einer Depression.
So this is an ongoing, really bad situation, which is now, it's been going on for years, has every prospect of continuing. It's not as bad as the Great Depression, the great campaign slogan, not as bad as the 1930s, but it is worse than anything since the 1930s. And I think the right way to think about it is that this is a depression. It is a long period of substandard economic performance that's doing a lot of human damage to this country.
Es stehe nicht ganz so schlecht um die US-Wirtschaft wie in den 1930er Jahren, sagt Krugman, aber so schlecht wie seit den 30ern nicht mehr. Das sagte Krugman 2008 und forderte einen neuen New Deal. US-Präsident Barack Obama hat ja dann auch ein riesiges 800 Milliarden Dollar Konjunkturpaket geschnürt. 2009 war das. Mit dem Geld wurden Steuern gesenkt, vor allem für den Mittelstand, außerdem Straßen, Brücken, Schulen und andere Objekte der öffentlichen Hand gebaut, und dafür warb Obama in dramatischen Worten.
If we do not move swiftly to sign the American Recovery and Reinvestment Act into law, an economy that is already in crisis will be faced with catastrophe.
Harold James, hat sich da Obama als neuer Roosevelt mit einem neuen New Deal inszeniert?
Ja, New Deal ist immer attraktiv gewesen als Vorbild, aber was eigentlich gemacht worden ist in dieser Krise, entspricht auch dem historischen Vorbild. Also die wirklich substanziellen Impulse sind von der Geldpolitik gekommen. Also es war vor allem die Federal Reserve Bank und ihre Politik, die dafür gesorgt hat, dass man nicht den Crash der 30er Jahre wieder erlebt hat.
Das heißt, Sie sagen, auch diesmal hatten die ganzen Maßnahmen, die man am meisten sieht, das Straßenbauen, die Brücken bauen und so weiter, das hat weniger gebracht, als die Notenpresse anzuwerfen.
Genau, so ist es. Und die Erklärung, warum man den wirklichen Kollaps vermieden hat, das ist die große Errungenschaft der Notenbank und von Ben Bernanke als Chairman der Federal Reserve Board.
Kann man generell sagen, mit Obama ist der Staat, der die Wirtschaft lenkt, wieder zurückgekommen?
Ja, das ist bestimmt richtig. Also wir sind zurückgekommen von einer Phase des extremen Liberalismus zu einer Phase, wo man mehr glaubt, dass der Staat etwas lenken kann. Aber das Problem, das ist auch ein Problem der 30er Jahre gewesen. Also es sind einige Sachen, die sich sehr leicht vom Staat beeinflussen lassen, aber andere Sachen sind sehr schwierig. Die langfristige Produktivität der amerikanischen Wirtschaft. Das lässt sich nur sehr, sehr begrenzt vom Staat beeinflussen.
Auch in Europa fordern viele ein stärkeres Eingreifen der Staaten, um aus der Krise zu kommen. Der österreichische Ökonom Stefan Schulmeister zum Beispiel.
Im Grunde sind wir von der Logik in einer nicht ganz unähnlichen Situation wie Anfang der 1930er Jahre. Auch damals hat eine Finanzkrise zunächst eine Rezession ausgelöst, dann kam die Sparpolitik und es begann die Abwärtsspirale. Um jetzt diese Entwicklung zu stoppen, brauchen wir wieder so etwas Ähnliches wie einen New Deal.
Das heißt, wir haben diesseits und jenseits des Atlantiks dieselbe Tendenz, dass man der Auffassung ist, dass der Staat die Probleme der Wirtschaft lösen kann und muss. Warum hat das jetzt wieder Konjunktur aus Ihrer Sicht?
Natürlich, wenn man eine krisenhafte Entwicklung sieht, will man nicht einfach sagen, man kann nichts gegen diese Krise machen. Es ist immer eine Forderung nach Tätigkeit, nach Aktivismus.
Wenn es um Staat und Wirtschaft geht, lohnt es sich, in die 80er Jahre zurückzuschauen, auf das, was Präsident Ronald Reagan in seiner Antrittsrede als Präsident 1981 sagte.
In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem.
Der Staat ist nicht die Lösung, der Staat ist das Problem, sagte Reagan. Wir hatten also zuerst Roosevelt, der stark auf den Staat setzte, hatten dann Reagan, der das alles wieder zurückschraubte, haben jetzt Obama, der wieder auf den Staat setzt. Verläuft das alles in Wellen?
Ja, ich sehe auch diese Neigung. Also erst denkt man, man muss mehr Staat haben, dann will man deregulieren, dann sieht man, dass da auch Probleme sind, dann kommt eine neue Regulierungswelle.
Und was heißt das alles für den weiteren Verlauf der aktuellen Krise, Harold James? Glauben Sie, dass es noch stärker Richtung Staatseingriffe gehen wird?
Ja, wir sind in diesem Zyklus, wo mehr Staatseingriffe kommen werden.
Kann die Regierung dabei etwas vom New Deal vor 80 Jahren lernen?
Der New Deal hat gezeigt, wie stark und wie effektiv geldpolitische Maßnahmen sein können. Es hat weniger gezeigt, wie stark fiskalpolitische Maßnahmen sein können. Und das ist für mich noch immer die Lehre aus dem New Deal.
Sie hörten die Zeitblende zu 80 Jahre New Deal. Meine Gäste waren der Historiker Ronald de Gerste und der Wirtschaftshistoriker Harold James. Mein Name Christoph Kellenberger. Diese und frühere Sendungen der Zeitblende können Sie auch online nachhören unter srf4news.ch. Die nächste Zeitblende gibt es dann in 2 Wochen, dann dreht sich alles um den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich vor 75 Jahren. Hier auf SRF 4 News geht es jetzt dann gleich weiter mit den Nachrichten.